Level Up Klinikführung. Innovative Ideen für leitende Krankenhausärztinnen und Ärzte. Der Podcast zum CB-Chefärztebrief mit Dr. Benedikt Carstensen.
Ein herzliches Willkommen zur heutigen Episode des Podcasts Level Up Klinikführung. Innovative Ideen für leitende Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzte. Die Welt dreht sich bekanntlich immer schneller und es gibt jede Minute ein neues innovatives Produkt, eine neue innovative Dienstleistung. Startups und bewährte Firmen buhlen um ihre Aufmerksamkeit, versprechen Lösungen für alles Mögliche. Wer als Chefarzt oder Chefärztin beispielsweise auf LinkedIn ist, der wird ununterbrochen mit neuen Angeboten zugeschüttet. Und es ist einfach schwer, da den Überblick zu bewahren und aus den neu sich bietenden Möglichkeiten auch wirklich das auszuwählen, was einen voranbringt, was wirklich Mehrwert bietet, was dann auch den eigenen Zeitinvest und den finanziellen Aufwand für die Abteilung beispielsweise rechtfertigt. Insbesondere, wenn man sieht, wie wenig Budget wir teilweise haben und auch wie wenig Zeit. Heute spreche ich mit Inga Bergen. Sie ist Expertin, die schon jahrelang mit Innovationen im Gesundheitswesen sich beschäftigt. Das ist ihr natürliches Biotop. Sie hat schon einiges erlebt in verschiedenen Rollen. Sie hat unter anderem StudiVZ mit aufgebaut, hat Unternehmen aufgebaut im Bereich Digital Health und Medizintechnik. In der letzten Zeit war sie auch als Investorin und ist als Investorin aktiv, unter anderem bei einer Fernsteuerungsplattform im Bereich Medizintechnik. Außerdem ist sie investiert in Lösungen, die die medizinische Versorgung in ländlichen Bereichen verbessern soll, in der Nutzung für KI für elektronische Patientenakte und künstliche Intelligenz im Bereich Schmerztherapie. Außerdem ist sie Podcast-Host zum Thema Innovation im Gesundheitswesen und damit auch sehr erfolgreich. Inga, schön, dass du heute da bist und dass du mit mir und den Kolleginnen und Kollegen, die das sehen und hören, an dein Wissen und deinen Erfahrungen teilnehmen lässt.
Ja, danke, Benedikt. Ich freue mich auch.
Unsere Zuhörer sind ja hauptsächlich leitende Ärztinnen und Ärzte. Ich würde mal ganz gern anfangen mit, welche Erfahrungen hast du bisher denn gemacht, wenn es um das Thema Innovation geht, bei meinen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen?
Ja, das ist eine Antwort, die lässt sich tatsächlich gar nicht so einfach über einen Kamm scheren, weil das ist sehr, sehr unterschiedlich und so verhält sich das auch mit Innovation. Ich komme ja aus dem Bereich digitale Innovation und da geht es eigentlich auch immer um ja, neue Technologie, vielleicht auch neue Arbeitsabläufe, neue Prozesse. Und da kommen wir in Deutschland irgendwie aus einer, sagen wir mal, Failure-Kultur. Also Digitalisierung hat lange, lange Jahre eigentlich alles immer noch komplizierter gemacht und noch mal ein Stück Bürokratie draufgesetzt und gar nicht so sehr vereinfacht. Das ändert sich tatsächlich mittlerweile schon langsam, würde ich sagen, und wird auch für viele ersichtlich, dass Digitalisierung auch was Positives sein kann. Und ich finde das immer sehr spannend, mit Menschen, und das sind Ärztinnen und Ärzte, aber genauso alle anderen Leute, über Innovation zu sprechen. Weil du hast es jetzt eben in der Einführung als etwas sehr Überwältigendes formuliert und geframed. Also die Welt dreht sich schneller. Die Welt dreht sich ja erstmal gar nicht schneller. Die Welt dreht sich so, wie sie sich schon immer dreht. Aber man kann natürlich aufgrund der Innovationsgeschwindigkeit alle, ich glaube mittlerweile 70 Tage verdoppelt sich das medizinische Wissen. Man kann einfach diese Masse an Informationen nicht mehr aufnehmen. Es ist total überwältigend und das führt manchmal zu so einem Gefühl der Ohnmacht oder der Frage, wie soll ich denn damit umgehen? Und was ich beobachte, und das deckt sich mit gängigen Studien, ist, dass es immer 10% der Leute gibt, die total Lust auf Innovation haben, die total interessiert sind, die das als eine große Chance sehen und ganz vorne dabei sind. Und dann gibt es das Spektrum in der Mitte. Ne? Das ist quasi von innovationsoffen bis innovationsavers. Und am Ende sind 10%, die sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Geh mir weg damit. Das brauche ich alles nicht. Ich möchte das bitte so machen wie immer. Und in diesem Spektrum bewegt sich auch die Ärzteschaft.
Gibt es denn irgendwelche Bereiche, wo du deiner Erfahrung nach mehr auf Offenheit stößt und manche Bereiche, wo du weniger auf Offenheit oder vielleicht auch Interesse stößt?
Ja, ich finde es spannend. Es gibt ja einige ärztliche Fachrichtungen, die sind sehr digital. Die haben schon sehr, sehr früh, schauen wir auf die Radiologie. Du hast das jetzt gerade erwähnt. Ich bin Angel Investor in einer Teleradiologie-Plattform, ne, wo man dann quasi remote von zu Hause den das Röntgengerät steuern kann und die das eben ermöglicht, ganz sicher. Und das ist so ein Bereich, der ist schon immer sehr digital affin. Oder auch im Bereich Dermatologie, da habe ich ein Startup aufgebaut, Magnosco. Wir haben mit Laserspektroskopie und KI verschiedene Hauttumore detektieren können. Das ist auch ein Bereich, da ist uns schon sehr klar geworden, sehr früh, was KI da theoretisch kann. Auch wenn das natürlich jetzt lange gedauert hat, bis dann wirklich Lösungen da waren, die auch zuverlässig funktionieren. Und dann gibt es eben andere Bereiche, wie zum Beispiel die Psychotherapie, die lange, lange sehr digitalisierungsavers waren, weil das eben auch ein Bereich ist, der vom persönlichen Kontakt lebt, aber wo wir jetzt eben auch sehen, da kann man digital unterstützen, weil ein Therapeut kann nicht ja neben dem Patienten, neben der Patientin stehen 24/7 und mit einer digitalen Erweiterung, mit einem digitalen Companion kann man aber Menschen selbst befähigen. Und ich glaube, das ist immer total wichtig, dass wir, wenn wir über Innovation sprechen, auch wirklich verstehen, was bringt das denn? Auf was setzen wir denn eigentlich auf? Was ist auch das Selbstverständnis einer bestimmten Ärztegruppe? Was ist denen wichtig und was muss man denen bieten? Und das sind auch nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern natürlich auch das ganze medizinische Fachpersonal, weil wenn das nicht interessiert ist, dann läuft überhaupt nichts im Bereich Digitalisierung, weil das sind die Ersten, wenn die sagen, ja, das ist so kompliziert, können Sie mir das bitte nochmal erklären und fünfmal da auf der Matte stehen, dann sagt man sich, okay, dann machen wir das jetzt halt nicht, weil dafür habe ich dann auch keine Zeit. Das ist übrigens auch was, was früher total viel vergessen wurde, ne? Da wurde sich immer sehr auf Ärzte fokussiert, aber es betrifft ja viel mehr Rollen eigentlich.
Ja, das ist spannend, dass du das so sagst. Das eine ist ja sozusagen an innovative Ideen, Lösungen, Angebote kommen und da sozusagen das Richtige für einen persönlich oder für die Situation herausfiltern. Und das zweite, der Schritt, der danach kommt, ist ja das Implementieren. Und spätestens für das Implementieren müssen alle, die davon letztlich betroffen sind, eben mit an Bord geholt werden. Sonst ist jegliche Innovation natürlich eher zum Scheitern verurteilt, ja. Jetzt kann man Innovation natürlich so auch gestalten, dass es kein Zufallsprodukt ist, sondern wirklich, man prüft strukturiert, was gibt es an neuen relevanten Angeboten für mich, die interessant sind, die mir den Mehrwert bieten, den ich brauche, und dann im zweiten Schritt testen. Jetzt würde ich gern von dir mal hören, kennst du denn aus dem ärztlichen Bereich Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise so ein, ich nenne es mal, strukturiertes Innovationsmanagement betreiben? Oder könntest du dir überlegen oder dir denken, wie sowas gut aussehen könnte?
Ich finde, das ist eine total spannende Frage, weil, sagen wir mal, jetzt mal angenommen, ne, wir kommen daher, dass man irgendwie als ein Chefarzt eigentlich in seinem Bereich so macht, okay, ich mache das so, wie ich mir das vorstelle, ich habe mich da jetzt hingekämpft und ich baue da jetzt im Prinzip eine Struktur auf, auch mit Innovationen, die mich interessieren, die ich umsetzen will und so weiter. Das wird natürlich schwieriger mit der zunehmenden Komplexität dieser Lösungen. Die müssen integriert werden. Muss das in ein KISS-System integriert werden? Wo kommen die Daten her? Welche Zustimmung? Wie beeinflusst das den Prozess, wenn ein Patient in die Klinik kommt? Wie beeinflusst das eine Abrechnung? Das wird alles zunehmend komplex. Deswegen ist für mich, ich kann das mal so beschreiben. Also eigentlich in Organisationen beginnt es eigentlich immer so, dass irgendwo, und bleiben wir bei der Klinik, irgendwo sitzt ein Chefarzt oder eine Chefärztin und hat total Bock auf Innovation und fängt an, hier und da so kleine Sachen zu finden und irgendwie umzusetzen. Dann macht es noch irgendjemand anderes aus einer anderen Abteilung und dann hat man da irgendwie so voll viele Sachen. Vielleicht probieren die auch Dinge von einem Wettbewerber A und einem Wettbewerber B und dann irgendwann kommt die Klinikgeschäftsführung und sagt, Leute, was geht denn hier ab? Das ist ja kompletter Wildwuchs. Wir müssen das jetzt alles streamlinen, ja? Wir müssen gucken, dass wir das irgendwie zentral. Und das finde ich so spannend, weil ich glaube, wenn man jetzt vor 20 oder 25 Jahren gefragt hätte, hat ein Krankenhaus eine Vision für die Zukunft, eine Digitalisierungsstrategie, da hätten die meisten gesagt, das haben wir so in der Form nicht. Und das braucht man aber. Man braucht diese Vision und man muss die eigentlich auch mit dem gesamten Krankenhaus erarbeiten. Und zwar nicht nur mit einzelnen Chefärzten, sondern eigentlich mit allen involvierten Menschen. Ich schreibe gerade so ein Buch, das heißt Future Builders, so ein Business Comic. Da habe ich gestern den DM-Chef interviewt und die haben so ein Kugelschalenmodell. Das fand ich total spannend. Wir sagen ja immer, der Patient steht im Mittelpunkt und bei denen ist es so, es ist alles wie so ein Kreis, kann man sich vorstellen, an dessen Ende die ganzen Mitarbeiter in den Filialen stehen, weil die Kundenkontakte haben und die eigentlich wissen, was funktioniert nicht. Also die haben das so umgedreht. Und das ist so ein Beispiel für eine super starke Vision. Ja, die sagen, wir wollen Kundenorientierung. Unsere Vision ist, dass wir wirklich die Leute, die diese Kunden bedienen, dass wir die auch zum Zentrum unseres Universums sozusagen machen. Und das braucht eigentlich jede Klinik. Und dann kann man von da aus wieder starten und sagen, okay, Chefarzt Radiologie, Chefarzt Gyn, Chefärztin Innere, ihr kriegt jetzt folgende Kriterien hier an die Hand. Das ist die Zielrichtung. Wenn ihr da was findet, wir evaluieren das für euch. Wir gucken uns das an. Wir gucken uns das Geschäftsmodell an. Wir gucken an, ob wir das abbilden können. Und wir bieten eine Unterstützung. Also man muss Innovation sehr, sehr viel strukturierter angehen. Und es ist kein Zufallsprodukt, wenn man es professionell macht, was dann irgendwann mal so irgendwie funktioniert und was irgendwer so mitbringt.
Ich finde es total spannend, die Anekdote mit DM und Fokus auf die Mitarbeitenden, die letztlich dieser Vision folgend, letztlich die Kompetenzträger zur Einschätzung des Kunden oder was die Kundinnen und Kunden wollen, auch wirklich definiert. Das kommt so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, weil viele Innovationen kommen ja gegebenenfalls gar nicht von außen, von irgendwelchen Startups, Unternehmen, sondern wirklich von innen, dass man sagt, okay, Mitarbeitende haben irgendeine Idee. Jetzt haben wir häufig noch in Krankenhäusern eine Kultur, eine Arbeitskultur, eine Arbeitsatmosphäre, die jetzt nicht so geprägt ist von, ich habe eine Idee, ich erzähle sie meinem Chef oder meiner Chefin. Was sind denn da so deine Erfahrungen zum Thema Innovation von innen, von der eigenen Mitarbeiterschaft?
Ja, das finde ich eine spannende Frage, weil da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man damit gut umgehen kann. Man kann natürlich sowas strukturieren, indem man, wie gesagt, Leute fragt, ja, wie arbeitet ihr eigentlich und wo gibt es irgendetwas, was euch richtig nervt, was ihr eigentlich gerne ändern würdet, wenn ihr es könntet? Und man startet eigentlich damit, strukturiert die richtigen Fragen zu stellen. Ich komme ja aus der Innovationsentwicklung. Ich habe auch mal eine große Beratung mit aufgebaut, wo wir eigentlich nur innovative neue Produkte und Geschäftsmodelle entwickelt haben. Und damals habe ich auch so das berühmte Design Thinking gelernt. Das kennt man eigentlich mittlerweile, kennt das jeder Manager. Und das ist eine Methode, die kommt eigentlich aus dem Design. Und da startet man immer mit den Bedürfnissen von Menschen, die in irgendeinem Kontext mit irgendwas was zu tun haben. Also das wären im Krankenhaus natürlich Ärzte, medizinisches Fachpersonal, Patienten, Angehörige, aber auch die Putzkraft oder auch die Person, die in der Küche irgendwie arbeitet oder die Wäsche abholt, ja? Oder auch irgendwie die Weiterbildungsperson, die irgendwie einmal im Jahr kommt oder was auch immer. Und dann überlegt man, damit die etwas Spezifisches erreichen, wie läuft das? Also wie ist so eine Journey? Man nennt es User Journey. In Krankenkassen übersetzen das gerne in Kundenreise, wo ich mich dann mal frage, wollen die mit ihren Kunden in Urlaub oder? Also, wo man halt überlegt, wie geht man denn durch so einen Prozess? Also, was passiert denn ganz am Anfang? Welche Hürden gibt es? Was muss überwunden werden? Und wie kommt man am Ende zum Erfolg? Das kann eine Diagnose sein, das kann eine Behandlung sein, das kann sein, Patient taucht in der Notaufnahme auf oder das kann auch schon vorher anfangen mit Patient hat zu Hause Symptome oder das kann sein, ja, wie kommen wir zur besten onkologischen Therapie nach höchsten Standards und können unsere Leute in Studien vermitteln oder was auch immer die Frage ist. Und man durchläuft das so. Und ich denke, es gibt natürlich auch immer die Situation, wo jemand etwas sieht und sagt, das können wir doch mal machen. Dann ist es immer gut, nochmal so den Schritt zurückzugehen und zu überlegen, wie arbeiten wir eigentlich heute? Wo passt das denn rein? Eignet sich das auch noch für andere Bereiche? Und das so ein bisschen zu reflektieren, ja, und auch einzuordnen. Und grundsätzlich braucht aber Veränderung, und wir reden ja heute über Innovation, braucht Energie. Die braucht Energie von Menschen. Wenn ich jetzt keine Energie habe, irgendwas zu verändern, kann ich es gleich lassen. Das ist so. Wenn ich keinen Bock habe und ich muss das machen, ich kann es gleich lassen, weil es wird nicht passieren. Ich nenne das immer wie so ein. Es ist wie so ein Energiefeld, was man aufmacht, ne? Und man muss die Leute in diese, sagen wir mal, in diesen Drive mit reinziehen. Und wenn man jetzt Leute hat, die mit einer innovativen Idee kommen und man guckt sich das an und denkt, das könnte passen, dann kann man das ja nutzen für sich als Organisation. Aber man muss es eben einordnen. Man muss es in die Vision einordnen. Man muss seine Hausaufgaben machen. Und das müssen eigentlich leitende Ärzte in Kliniken zusammen mit einer Geschäftsführung initiieren, weil die sind das Leadership-Team Und der Fisch stinkt am Ende vom Kopf her. Und dann wird es auch möglich, dass Mitarbeitende sich selbst einbringen. Und das finde ich auch übrigens in der Ärzteschaft, die ist ja sehr hierarchisch, klassisch. Aber ich bin ja Unternehmerin, das heißt, ich denke mir immer, wenn jemand anderes Arbeit machen will, von der meine Organisation profitieren kann, warum denn nicht? Warum soll ich das nicht nutzen, wenn ich der Person Rahmenbedingungen gebe, in denen sie das machen kann? So, jetzt habe ich sehr lang geredet, aber du siehst mich begeistert, das Thema.
Ja, das Thema, also im Krankenhauskontext ist es natürlich so, dass letztlich alle Beteiligten ja diesen Overload an Arbeit haben, der teilweise bei jüngeren Ärztinnen und Ärzten, die in der Weiterbildung sind, da gibt es Studien, die besagen, dass die Fähigkeit für Empathie und ja, Mitgefühl nachlässt. 17 von 18 Studien haben das nachgewiesen. Also sprich, das ist so. Und ich erinnere mich da auch an meine Zeit und das macht was mit einem, ne? Und dieser kontinuierliche Druck an Arbeit, den man kaum gewuppt kriegt, macht natürlich auch einfach schwierig, diese Offenheit für strategisch total wichtige Fragestellungen. Und dann sind wir natürlich auch im Krankenhaus auch noch in einem Biotop, wo letztlich im ärztlichen und auch im pflegerischen Bereich dieses Entrepreneurship, also dieses unternehmerische Denken von den Mitarbeitenden, weder gefordert noch gefördert wird. Und das ist auch so eins, wo ich immer sage, da ist ganz viel Potenzial, wenn man mal die inneren, ja, Kapazitäten oder Potenziale auch zulässt. Und dazu gehört natürlich auch immer wieder Nachfragen, wie du es gesagt hast, weil da kommt dann tatsächlich erstmal wirklich auf diesem Kompetenzlevel, ne, wie bei DM, dass man genau die befragt, die an den Kunden drin sind. Ja, also der Mitarbeitende als mittelbarer Entscheider, was denn zu tun ist. Da sind wir im Krankenhaus noch ein bisschen weit weg von, aber ich glaube, es kommt immer mehr und insbesondere, wenn man gut darlegen kann, warum das so ist, ne? Also bei DM macht man das auch nicht aus Spaß oder sozialem Romantismus.
Ja, sondern es bringt tatsächlich was. Und ich finde das so spannend, weil was ich halt auch glaube, ist, wenn man damit anfängt, dann kommen auch erstmal sehr viele Konflikte an die Oberfläche. Weil wenn du den Leuten Raum gibst, ja, darüber zu sprechen, was sie brauchen, dann musst du das ja auch erstmal aushalten, auch als Führungskraft, ne, wenn es richtig mies läuft. Und machen wir uns nichts vor, das ist in weiten Teilen des Gesundheitswesens so. Und das finde ich, muss man ja auch erstmal aushalten, ne? Da muss man sich auch für entscheiden, dann zu sagen, das gebe ich mir jetzt und ich bin schon selbst gestresst genug, ich bin schon selbst am Anschlag, das gebe ich mir jetzt und da kämpfe ich mich durch, weil der Weg durch den, also der Weg zur Lösung führt am Ende immer durch einen Konflikt auch durch. Und das kommt ja noch hinzu. Und das erinnert mich an diese berühmte, ich weiß gar nicht, es ist so ein Märchen, ja, ich weiß, ich krieg's nicht zusammen, aber es ist, im Grunde ist die Story, der Fischer fischt mit den Händen und dann kommt ein Wanderer vorbei und sagt, warum knüpfst du dir kein Netz? Und dann sagt er, ich bin so busy, ich muss hier Fische fangen und ich muss hier fischen mit den Händen. Und das ist letztendlich dieses Dilemma, in dem man sich dann befindet. Und das finde ich auch spannend, weil ich mich da sehr oft frage, können das kleine Krankenhäuser ohne eine entsprechende professionelle Struktur, in der überhaupt leisten, weil das, was von den Menschen in dem System dann abverlangt wird, ist fast übermenschlich. Ne? Also man braucht dann wirklich extrem viel Energie und Drive, um das so zu bewältigen. Das ist natürlich einfacher, wenn man auf eine Struktur auch zurückgreifen kann, die vielleicht auch sagt, ich bringe euch mal einen externen Coach rein. Also ich habe für meinen Podcast auch sehr, sehr viele Ärztinnen und Ärzte interviewt. Ich hatte mal so ein Chefärztinnen-Team, die sich eine Chefarztrolle geteilt haben. Und die haben zum Beispiel alle halbe Jahre mit ihrem Team Kommunikationsschulungen gemacht, weil die dann gemerkt haben, die Arbeit mit den Patienten wird einfacher und die Leute sind entspannter und die kommen auch lieber zur Arbeit und die werden dann auch seltener krank und haben dann auch weniger Fluktuation und so. Aber da überhaupt hinzukommen, dafür braucht man ja eben auch als Führungskraft den Raum.
Absolut. Jetzt würde ich mal gerne so ein bisschen das Szenario skizzieren. Du bist jetzt Chefärztin in einer Klinikabteilung und an dich werden Lösungen oder Angebote herangetragen. Wie gehst du damit um? Wie filterst du? Ich meine, du als Investorin wirst sicherlich eine gewisse Systematik haben und auch Kompetenz, wie man jetzt innovative Ideen oder vielleicht auch die Erfolgswahrscheinlichkeit von versprochenen Lösungen auch einschätzt. Vielleicht kannst du da uns oder unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen was mitgeben.
Definitiv. Das Erste, was ich mich immer fragen würde, ist, passt das in irgendeiner Form als Antwort vielleicht auf ein Problem, das ich habe aktuell? Das ist erstmal die erste Frage. Wenn das nicht mit Ja beantwortet werden kann, dann kann man das eigentlich gleich absagen, dann bringt es einem ja nichts. Dann ist für mich immer die Frage, wer steht dahinter? Wenn das ein Start-up ist, wer sind die Gründer? Haben die schon ein bisschen was oder Gründerinnen, haben die schon was geleistet? Haben die schon was gemacht? Was haben die für Erfahrungen? Können die das Gesundheitswesen einschätzen? Weil das gibt es auch sehr, sehr viel. Es gibt Leute, die kommen aus der Uni und die sagen dann, ja, und die Krankenkasse muss das doch erstatten, weil es führt doch dazu, dass Patienten sich wohler fühlen. Und das ist natürlich Quatsch, also das funktioniert nicht. Das heißt, ich würde immer auf die Leute gucken, was haben die schon gemacht? Dann würde ich verstehen wollen, wie sind die finanziert? Haben die schon ein Produkt? Ja, wird das erst getestet? Haben die Geld? Wie lang können die überleben? Wenn ich jetzt mit denen anfange zu arbeiten, sind die in einem halben Jahr noch da? Ja oder nein? Und das ist eine wichtige Frage. Dann, und ich glaube, das fällt Ärztinnen und Ärzten nicht schwer, wenn es in irgendeiner Art und Weise um medizinische Lösungen gibt, gibt es eine Evidenz dafür? Gibt es da klinische Studien? Wer hat die gemacht? Wie sind die gestaltet? Das ist wichtig. Und wenn es um prozessuale Innovationen geht, die sich in irgendeiner Form in Technologie integriert, die schon da ist, dann würde ich immer das einmal einem ITler rüberschieben und sagen, braucht es dafür Schnittstellen, braucht es irgendwelche, bei Schnittstellen stellen sich allen die Berge, die Haare hoch im Gesundheitswesen. Gibt es irgendwelche Sachen, die aus unserer Sicht hier, ja, die wir die nochmal kritisch hinterfragen müssen? Da würde ich dann immer andere auch hinzuziehen. Und so diese ganzen Themen würde ich abgleichen. Und dann bin ich zu etwas übergegangen. Das habe ich früher nicht so viel gemacht, aber das mache ich mittlerweile eigentlich immer, ich teste die Produkte. Ich gucke mir die Produkte wirklich an und die Zeit nehme ich mir, da wirklich mal selbst mit umzugehen. Und dann nehme ich mir halt an einem Sonntagabend oder so, setze ich mich mal eine Stunde hin. Ich teste zum Beispiel oft Wearables, also Sachen, die irgendwie meinen Gesundheitszustand monitoren. Das teste ich dann vielleicht ein paar Tage. Und dann frage ich mich, bringt mir das was? Finde ich das gut? Ist das kompliziert in der Anwendung? Das kann man auch irgendjemand anderes geben und der macht das dann für einen. Aber so eine Einschätzung wirklich aus der Benutzung zu haben, das finde ich total spannend. Und dann wäre mir wichtig, also es sind jetzt sehr viele Punkte, aber wenn ich eine Lösung jetzt zum Beispiel einkaufe oder mit einer Lösung partnere, dann würde ich immer so nochmal reflektieren, was ist denn mein Problem, das ich lösen will? Und mir das auch nochmal aufschreiben. Das ist ja total super. Dazu kann man heute wunderbar ChatGPT nutzen, gerade wenn man jetzt ein einzelner Chefarzt oder Chefärztin ist und das erstmal so für sich alleine macht. Finde ich, ist ja manchmal einfacher, wenn man noch so einen Sparringspartner hat. Und das mache ich oft mit ChatGPT. Dann frage ich zum Beispiel, ich bin, also es würde jetzt in dem Fall, ich bin Chefärztin der Onkologie und ich möchte eine innovative Lösung, die alle Quellen durch Studien durchforstet für unsere Tumorboards haben oder so, ne? Welche Fragen sollte ich stellen? Welche Fragen sollte ich an die Anbieter stellen? Also ich nutze immer ein ChatGPT oder Perplexity AI, um mich inspirieren zu lassen. Ich habe auch gerade so ein Future Health Academy KI im Gesundheitswesen gemacht und weil ich das so spannend finde. Und das würde ich auch nutzen. Und ich würde da immer so ein bisschen Zeit verlaufen lassen zwischen dem Erstkontakt und dem ersten Gespräch und dann der Frage, mache ich damit weiter, um so ein Thema auch ein bisschen zu durchdenken. Vielleicht auch nochmal mit verschiedenen Leuten in der Organisation sprechen, nochmal andere Meinungen einholen, vielleicht auch nochmal von Leuten, die es wirklich benutzen würden, nur MFA, Pflege oder was weiß ich. Und einfach sagen, okay, eine Woche oder zwei gönne ich mir und dann kommt man eigentlich immer noch mal so auf weitere Fragen. Ja, und diese Zeit würde ich mir immer nehmen. Ja, und am besten finde ich es persönlich aber, wenn man wirklich auf einer organisatorischen Ebene anfängt und sagt, was sind die Bereiche, wo wir Innovation haben wollen? Sind das Prozesse? Ja? Was ist unsere Zielsetzung? Wollen wir die Zeit, die Leute Arztbrief und Dokumentation schreiben, wollen wir die um 50% reduzieren mit Hilfe von KI? Welche KI-Lösungen gibt es? Was können wir uns angucken? Wen können wir einladen? Wer ist auf uns zugekommen? Wer will mit uns arbeiten? Das ist für mich so eine Idealvorstellung. Also wenn ich verstehe, Wo läuft es bei mir eigentlich schief, auch prozessual, und wo könnte Technologie vielleicht helfen? Extrem spannend. Ich habe neulich jemand getroffen, der in einem Krankenhaus in Magdeburg arbeitete. Der kam aus der Automobilindustrie und der hat eigentlich in dieser Automobilindustrie nur Prozesse optimiert. Und er hat als allererstes erstmal jeden kleinen Quatschprozess in diesem Krankenhaus aufgeschrieben. Und dann, ich meine, das kann sich nicht jedes Krankenhaus leisten, aber dann halt geguckt, wo können wir damit Technologie optimieren? Und das fand ich so cool, weil ich meine, wie grandios ist das denn, wenn man dann ein Company-Meeting oder ein All-Hands-Meeting, also wo alle Leute, die im Krankenhaus arbeiten, die jetzt gerade nicht im Schichtbetrieb dann da arbeiten müssen, wo man die einmal zusammentrommelt und sagt, guck mal, das ist unser Krankenhaus. So kompliziert arbeiten wir hier, so viele Prozesse haben wir. Und wir wollen jetzt Technologie und unser Ziel ist, 20% Arbeit frei machen, damit wir nicht am Jahresende tausende Überstunden abbauen wollen. Und wie genial holt man dann bitte die Leute ab?
Ja, also die Anzahl an Prozessen, die man wirklich definieren kann, die ist tatsächlich überwältigend. Je größer das Krankenhaus, umso größer die Anzahl und auch undurchsichtiger und die Abhängigkeiten untereinander sind auch enorm. Und da kommt auch wieder das Thema Schnittstelle als unfassbar wichtiges Thema raus. Ja, spannend. Also zusammengefasst, also erstmal gucken, was ist mein Pain, was ist das, wovon ich mir am meisten Erleichterung oder Verbesserung erwarte, was sind da die Themen, die Bereiche? Dadurch auch ableitend nach der Produkttestung, wie viel Erleichterung erwarte ich wirklich durch ein Produkt oder durch eine Lösung? Auch mit Sparring, mit ChatGPT oder mit anderen KI-Tools, ja, auch nochmal spannend. Meine Frage ist jetzt, was darf der Fisch kosten?
Das ist eine gute Frage. Dazu stecke ich persönlich jetzt, also da, um das jetzt wirklich zu beantworten, müsste ich mich in so eine Wertschöpfungskette in einem Krankenhaus richtig einarbeiten, ne? Aber schlussendlich hast du ja immer mehrere Möglichkeiten. Entweder du sparst irgendwo Zeit und Ressourcen und kannst dann mit geringerem Ressourceneinsatz mehr machen, oder es ermöglicht dir in irgendeiner Weise höhere Preise zu erzielen oder mehr Leistungen anzubieten. Also es gibt ja immer diese zwei Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man das aus einer, sagen wir mal, ärztlichen Rolle macht, dass man das mit einer Geschäftsführung zusammen macht, da wirklich guckt, wie kann man das monetär abbilden? Oder ist das etwas, wo wir investieren, weil das irgendwie einen anderen Nutzen hat, weil es uns von unseren Wettbewerbern abhebt oder weil es hier etwas ist, was wir hier austesten und was in anderen Kliniken übernommen wird? Also der Business Case, der muss nachhaltig funktionieren. Und das ist etwas, glaube ich, wenn man jetzt als Chefarzt zum Beispiel sowas alleine macht, ne, dann ist das etwas, was so ein bisschen vielleicht manchmal hinten runterfällt, weil das nicht das primäre Thema ist, und das kommt dann halt hinten dann irgendwann drauf von der Geschäftsführung, und dann denkt man so, oh Gott, jetzt muss ich das auch noch machen. Und das bringt mich zu einem Learning, was ich mal hatte mit dem Datenschutz. Ich hatte so einen Datenschutzbeauftragten. Wir haben damals, ich hatte ein Unternehmen, wir haben digitale Gesundheitslösungen gebaut, ganz viel für Krankenkassen. Und der Datenschutzbeauftragte wurde immer am Ende des Projektes involviert und dann auch mit dem Datenschutzbeauftragten von der Krankenkasse. Und dann habe ich dem irgendwann gesagt, du, wir brauchen deinen Input am Anfang. Also du sollst uns nicht sagen, das geht so nicht, sondern du sollst uns am Anfang eine Empfehlung geben, wie könnten wir das denn machen? Habe ihm dann gesagt, wenn es falsch ist, ich feuer dich nicht. Du darfst, es ist egal. Und wir konnten dann wirklich ungefähr, ja, zwischen 10 und 20% der Projektkosten einsparen. Das bringt mich dazu. Manchmal hat man, wenn man auf neue Themen guckt, dann hat man so eine Rolle, die nervt einen eigentlich. Und das ist vielleicht, wenn man ein Arzt ist, so diese ganze Geschäftsmodellnummer. Und dann sollte man die aber gerade am Anfang mal mit reinnehmen, damit sie nicht am Ende das alles zerschießt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also ich glaube, als Arzt jetzt, der in dem Fall Konsument ist von einer Lösung oder als Ärztin jetzt, die, wenn du verantwortlich bist für eine Abteilung, stehen quasi die Kosten und dann letztlich den Output, den du generierst. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel finanzielle Erleichterung oder mehr Erlöse sind dadurch zu erwarten und wie viel kostet es? Wie seriös ist es denn, einen Anbieter einer Lösung zu fragen, was erwartest du denn, was ich dadurch spare? Also macht es Sinn?
Ich würde das auf jeden Fall immer machen, weil du verstehst dann auch, wie gut die so eine Prozesskette durchblickt haben. Ich habe dir erzählt, ich hatte ein Start-up, da haben wir Diagnostik gemacht. Und da habe ich persönlich wirklich mit der Stoppuhr neben der MFA gestanden, um zu verstehen, wie lange braucht die, und habe geguckt, was kostet die Stunde und wie viel muss eigentlich unser Produkt erwirtschaften, damit sie und die ärztliche Zeit auch refinanziert werden können und damit es attraktiver ist als ein anderes Prozedere sozusagen, dann in dem Fall für die Praxis. Und ich denke, wenn man Anbieter fragt, wie berechnet ihr das? Wie geht ihr davon aus? Wie bewertet ihr das? Dann sieht man schon sehr, sehr gut, wie die vielleicht so einen Prozess durchblickt haben. Und wenn die den noch nicht hundertprozentig durchblickt haben, wie offen die sind, da auch mit reinzugehen und das wirklich so auch anzupassen, dass das auch sinnhaft ist. Ich erlebe wirklich sehr häufig, dass das genau das auch auf der Unternehmens-Startup-Seite etwas ist, wo man nicht so gerne so genau hinschaut, weil da lauern nämlich die ganzen Probleme. Also sobald man da reinguckt, wird es schwierig, weil Refinanzierbarkeit im Gesundheitswesen ist wirklich herausfordernd.
Vielleicht letzte inhaltliche Frage nochmal. So, jetzt bist du Chefärztin und hast selbst eine Idee. Beispielsweise, du bist gelangweilt von der Auswertung von irgendwelchen EKGs, Langzeit-EKGs, Langzeit-Blutdruck, wie auch immer. Und du denkst, eigentlich sollte eine Maschine, die 1 Million Befunde gelesen hat, die Befunde genauso in der Qualität machen wie ich. So, wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt so eine Idee hast?
Ja, also auf jeden Fall spannender Case. Da kann man ja mit KI total viel machen. Es kommt so ein bisschen darauf an, ob man jetzt selbst unternehmerisch tätig werden möchte oder ob man selbst was gründen möchte und selbst was bauen möchte oder ob man etwas einkaufen möchte. Auf was gehst du jetzt gerade?
Wir können ja beide Szenarien mal durchgehen, aber vielleicht erstmal, ich möchte Chefarzt bleiben, aber ich fände es toll, wenn diese Idee bespielt wird und am Ende ein Produkt rauskommt, wo ich sage, hey, ich war mit Ideengeber.
Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal eine Recherche machen, ob sowas in der Form vielleicht schon gibt. Wenn es das schon gibt, würde ich wahrscheinlich so ein Unternehmen kontaktieren und sagen, hier, ich habe hier eine Idee, habt ihr irgendwie Lust auf ein Spin-off oder habt ihr Interesse an so einer Lösung mit mir gemeinsam zu arbeiten? Das kann man machen. Ich bin auch tatsächlich kein Fan davon, so, ich habe eine Idee und dann darf ich die nicht kommunizieren, weil dann macht die jemand anderes oder so. Das ist am Ende Quatsch, weil eine Lösung wirklich umzusetzen ist einfach so viel Arbeit. Die Idee sind halt 2% oder 5%. Ja, also mehr ist das nicht. Was ich natürlich spannend finde, ist einfach Zusammenarbeit mit anderen Leuten. Das heißt, Mitstreiter finden. Das heißt, die Frage, ist da eine Technologie hinter? Braucht es Technologie dafür? Kenne ich da jemanden? Ja, wenn ich an der Universitätsmedizin bin, ist es natürlich immer einfacher, weil dann gibt es da meistens so Translationen. Es gibt Institute, es gibt da Leute, es gibt junge, ambitionierte Menschen, vielleicht irgendwie Arzt oder Ärztin im Praktikum, die dann auch Bock drauf haben, ne? Dass man einfach Menschen findet, die dann auch Umsetzung Lust haben. Und dann ist es immer wichtig, dass man, finde ich, relativ schnell professionalisiert. Also, dass man sagt, wenn wir daraus was gründen wollen, dann braucht es jemand, der das auch vorantreibt. Und das kann man halt sehr schlecht in einer Doppelrolle. Also, es gibt eine Studie, die hat ein Venture Capital-Geber gemacht, die diese Studie aber nie publiziert haben. Und ich durfte mal reingucken und die haben sich wirklich mal angeguckt, was ist eigentlich der Misserfolgsgarant für Gründungen im Gesundheitswesen. Und das ist ohne Witz ein oder zwei Professoren gründen alleine. Das ist Setup for Failure. Das heißt, man braucht unterschiedliche Persönlichkeiten und man muss einfach gucken, welche Person könnte das vorantreiben und sich jemand suchen, der das quasi dann für einen machen kann. Und da kann man auch sowas wie Gründungsberatung oder so in Anspruch nehmen, wo wirklich Leute sind, die sich dann melden. Und ja, und man muss aber einfach auch ganz klar sagen, 80 bis 90% aller Gründungen scheitern einfach. Gerade bei First-Time-Foundern ist es in der Regel nochmal eine größere Herausforderung. Das muss einem einfach klar sein.
Ja, jetzt bist du fließend übergegangen von Szenario 1, ich will Chefarzt bleiben und nicht gründen, zu Szenario 2. Kommen wir nochmal zum Szenario 1. Ich will nicht gründen, will einfach nur, dass die Idee irgendwie von jemandem aufgesaugt wird, der sie umsetzt. Also wie finde ich da jetzt jemanden? Gibt es da Ansprechpartner? Muss ich da beispielsweise mich oder kann ich mich da an dich wenden? Gibt es da andere Hubs?
Klar, sich an so jemand wie mich zu wenden. Also ich habe jetzt nicht immer Zeit, mir alles immer anzugucken, aber wenn mir Leute mit einer guten Track Record und mit einem fundierten Thema schreiben, dann schaue ich mir das schon an und meistens fällt mir dann schon auch wieder irgendjemand ein. der vielleicht Interesse an so einem Thema haben könnte. Und von dort aus hangelt man sich dann halt eben vor. Das ist eben so wie, wenn man irgendwie Geschäftsentwicklung macht. Dann fängt man ja auch irgendwo an und dann bringt einem Person A zu Person B, zu Person C, zu Person D. Es hat auch, ich glaube, immer auch unternehmerischer Erfolg hat viel mit Zufällen zu tun. Das hat auch viel damit zu tun, dass man die richtigen Leute trifft und dass man dann in dem Moment auch spürt, okay, mit der Person kann ich was reißen, die kann so etwas übernehmen oder die kann so etwas machen. Und manchmal läuft man auch irgendwie ein Jahr mit einem Thema rum und das ist einfach nicht resonanzfähig am Markt oder es springt halt niemand drauf an. Das gibt es einfach auch. Ne? Aber ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, wenn Ärztinnen und Ärzte, weil ich zum Beispiel, ich halte ja auch super viel Vorträge über Zukunftsszenarien und da gucke ich mir eigentlich nur an, was gibt es heute schon und denke das dann ein bisschen weiter und bringe so gesellschaftliche Trends noch mit rein. Und man kann ja als Arzt, wenn man sagt, ich habe eine Idee, dann kann man die einfach immer mal mitnehmen. Ich will gerade zum Beispiel ein Buch machen, ein neues. Und das erzähle ich immer mal Leuten. Und letzte Woche habe ich eine Ärztin getroffen von der großen süddeutschen Universitätsmedizin. Die leitet da Strategie und Kommunikation und die war so total hooked. Und 2 Tage später hatten wir irgendwie ein Buchkonzept mit 25 Seiten. Also und so läuft das eigentlich. Also bei mir, ich habe ja schon mehrere Unternehmen gegründet. Bei mir läuft das immer so. Es ist Zufall. Und dann merke ich aber auch manchmal, oh, jetzt arbeite ich mit der Person und das funzt nicht, das zieht mir Energie, dann beende ich das relativ schnell wieder. Oder versuche irgendwie das Operative dann abzugeben und ein anderes Modell zu finden. Weil wenn man ein Unternehmen aufbauen will, dann muss man in so einen Flow kommen. Wenn man in den nicht kommt, dann kann man es eigentlich gleich vergessen. Das ist auch noch ganz wichtig, ne? Diese Zufälle initiieren und wenn die sich dann ergeben, die packen. Und wenn die dann gut weiterlaufen, dann die weitermachen. Und wenn die nicht gut weiterlaufen, dann sagen, okay, das war jetzt ein Versuch und mache ich jetzt bald den nächsten.
Super, Inga, in allem widerspreche ich dir, indem du das Zufall nennst, was du machst. Das sind keine Zufälle, das sind letztlich erzwungene Chancen, wo man letztlich wie ein Los nach dem anderen kauft und irgendwann gewinnt man halt mal einen mittelgroßen Preis, vielleicht auch irgendwann mal den Hauptpreis. Ansonsten gebe ich dir komplett recht.
Schön formuliert.
Die Klarheit wollte ich da noch reinbringen. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch heute. Es hat mir viel Freude gemacht. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten auch das eine oder andere Aha-Erlebnis. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder im nächsten Level Up Klinikführung Podcast hören und wünsche allen noch eine wunderschöne Zeit. Tschüss.
Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt Level Up Klinikführung. Weitere spannende Themen finden Sie auf cb.iww.de, dem Online-Portal zum CB-Chefärztebrief.